Als Orak ein kleiner Junge war, hatten die Menschen Angst vor Wölfen, Bären und ihrem Lehnsherrn. Die Wölfe zogen weiter, die Bären starben aus und der Lehnsherr wurde durch einen Vogt ersetzt, der seine Zeit der frommen Minne widmete und nicht damit Bauern zu foltern oder Handwerker zu schröpfen. Werwölfe und Vampire füllten die entstandenen Lücken, doch scheinbar ist der Bedarf an Horror nicht zu sättigen. So flüsterte man sich bald zu, wie die Untoten ihr Unwesen trieben. Je nach Landstrich stammten die Nekromanten, die sie beschwörten, aus einer anderen Himmelsrichtung, aber immer vom nächstgelegenen Nachbarkönigreich. Höllische Rituale trieben sie, und sie opferten dabei Jungfrauen, sie fraßen Neugeborene oder beschworen höllische Dämonen, indem sie heilige Hymnen rückwärts sangen. Mit den dadurch erlangten magischen Kräften belebten sie die Toten wieder, und diese mordeten nachts ihre Familien, lauerten Wanderern in Vollmondnächten auf und entwickelten üblen Mundgeruch. Man könnte denken, in solch dunklen Zeiten wäre ein Mann, den als berufliche Qualifikation hauptsächlich das Schwingen eines großen Hammers auszeichnete, vielleicht unterbeschäftigt. Zauberer, vielleicht Kleriker, wahrscheinlich aber Hammerschwinger? Tja, da würde man dann falsch denken, denn Orak war ein gefragter Fachmann, der sich aus Marketinggründen bald die Berufsbezeichnung Schädelspalter zulegte. Denn alle waren sich einig, auch wenn die Untoten halb verfault waren und ihnen die eine oder andere Gliedmaße nachwuchs, ohne Kopf wurde noch nie einer gesichtet. Die sicherste Methode, um sicherzustellen, dass ein jüngst verstorbenes Familienmitglied nicht nachts mit dem Küchenmesser die Verwandtschaft haschierte, war also, sich dessen Kopf zu entledigen. Und wie Orak in keinem Kundengespräch zu betonen müde wurde, das Schädelspalten war mit 98% die mit Abstand sicherste Methode. Abgetrennte Köpfe konnten wieder anwachsen, so hieß es. Und auch dieses Gerücht machte schneller die Runde, als Orak mit seinen Melonen im Gepäck die Imperiumsstraße von Dorf zu Dorf wandern konnte. Wobei Spalten vielleicht euphemistisch ausgedrückt war. Jeder mag sich selber ausmalen, was ein großer Hammer mit so einem Kopf anstellen kann. Eine Tatsache übrigens, die er seinen Kunden durchaus nicht verheimlichte. In jedem Dorf starben mit hübscher Regelmäßigkeit die Menschen, so dass Orak Schädelspalter schon am Abend seiner Ankunft eine Liste mit Aufträgen abzuarbeiten begann. Der Akt des Spaltens nahm wenig Zeit in Anspruch, doch er hatte umständliche Rituale entwickelt. Nicht etwa aus falsch verstandener Pietät gegenüber den Verstorbenen, sondern vielmehr um Autorität zu vermitteln und seine Preise zu rechtfertigen. Die Kunden hörten also eine Trommel schlagen, Rauchwerkschwaden durchzogen das Haus, Falsettgesang ertönte, dann ein Schrei, ein hässliches Klatschen und das rhythmische Klopfen eines Hammers, während Orak das Ergebnis seiner Arbeit in dem bereitgestellten Sarg vernagelte. Eine saubere Sache für alle Beteiligten. Stolz war er auch darauf, gerecht und transparent zu arbeiten. Gerechtigkeit war damals noch ein relativ unterentwickeltes Konzept und man muss ihn als Pionier bezeichnen, denn er verlangte von jedem, egal ob reich oder arm, genau den gleichen Preis. Es gab nur eine Ausnahme von dieser Regel, Kinder kosteten doppelt. Nicht, weil die Angehörigen weniger unter dem Verlust einer Person litten, die noch nicht zum Überleben der Familie beitragen konnte, obwohl das eigentlich ein berechtigter Gedanke wäre, sondern weil es Orak so schwer fiel, kleinen Menschen die Schädel zu spalten. Es pochte doch ein sanftes Herz irgendwo unter seinen Muskeln. Kein großes, aber ein sanftes. Die Zeit verging und vielleicht trug auch sein Ruf dazu bei, dass die Gerüchte von Nekromanten und Untoten an Intensität zunahmen, ungehindert durch seine spezielle Form des Kondolierens. Er zog die alte Imperiumsstraße hinauf und hinunter und wurde dabei reicher und fülliger und träger. Graue Strähnen im Haar und ein leichtes Humpeln kündeten von einem erfüllten Berufsleben. So erreichte er eines Tages ein Dorf, in dem ihn Schreien und Johlen empfing.
»Ah, Schädelspalter, wir haben auf dich gewartet. Höchste Zeit, dass du kommst. Uns ist es gelungen, einen Nekromanten beim Verrichten seiner Rituale dingfest zu machen.«
»Wie ist er denn vorgegangen?«
fragte Orak.
»Er hat mitten in der Nacht und frecherweise unter unserer einzigen Laterne mitten auf dem Dorfplatz seine höllischen Riten verfolgt.«
»Ach, wie das?«
»Ja, stell dir vor, er hat ein Buch gelesen.«
Die Leute spuckten aus, so entsetzlich war ihnen die Vorstellung. Dann schleifte man aus einem Keller den Verdächtigen ans Licht. Geblendet riss dieser sich die Arme vor die Augen, während er an den Haaren über das Kopfsteinpflaster gezogen wurde. 16 Jahre mochte der Junge vielleicht sein. Der Mob drückte ihn an den Schandbaum, schlang ihm ein Seil um den Hals und man begann, ihn zu garrottieren, bevor er auch nur eine Silbe zu seiner Verteidigung vorbringen konnte.
»Halt, haltet ein, seid keine Narren, hört mich an!«
Orak legte alle Autorität eines erfahrenen Schädelspalters in seine Stimme.
»Ein leibhaftiger Nekromant, der bringt euch in der Hauptstadt ein hübsches Kopfgeld. Die weißen Zauberer, die werden ihn foltern und alle Mitglieder seines Nests aus ihm herauspressen. Seid nicht dumm und gebt ihn mir.«
»Ah, wir sind doch nicht dumm. Du willst doch nur selber die Kohle.«
»Stimmt, doch wollt ihr wirklich das Blut eines Nekromanten auf dem Pflaster eures Dorfs?«
Und als ihm einfiel, dass Garrottieren unblutig ist, ergänzte er rasch,
»Und ich geb euch vorab die Hälfte des Kopfgelds.«
So kam Orak, der berühmteste Schädelspalter des Reichs, zu seinem Lehrling. Der Junge war ihm dankbar für seine Errettung und dafür, dass er das verhasste Dorf endlich verlassen konnte. Nicht nur, weil man dort nicht wusste, was Lesen bedeutet, sondern, und das kann man vielleicht nachvollziehen, weil man ihn dort erdrosseln wollte.
Aber was, wenn wir bei unserer Wanderung von Untoten überfallen werden?«
fragte der Junge des Nachts am Lagerfeuer.
»Kleiner«,
hob Orak an. Er nannte den Kleinen gern Kleiner.
»Kleiner, ich mache das schon seit Jahrzehnten und ich bin niemals auch nur einem Untoten begegnet.«
Das gab seinem Lehrling zu denken. Doch bald drängte sich die nächste Frage auf.
Aber was, wenn wir Nekromanten in die Hände fallen, die dann ihre Rituale an uns durchführen wollen?
»Kleiner, in keinem Dorf, keinem Weiler, keiner Stadt und keinem Markt habe ich jemals auch nur einen einzigen Nekromanten gesehen. Die gibt es nicht. Genauso wenig wie Untote, glaube mir.«
Aber wie kannst du dir da sicher sein, Orak?«
Der Kleine nannte Orak gerne Orak.
»Nun denn, ich verrate dir mein erstes großes Geheimnis. Nekromanten und Untote, die hab ich mir ausgedacht. War rein geschäftlich, versteht sich.« Das gab seinem Lehrling sogar noch länger zu denken.
Doch eine Frage fiel ihm trotzdem noch ein.
Aber wie soll ich Hänfling denn mit einem Riesenhammer jemals Schädel spalten?«
»Oh, das, ja, kein Grund zur Beunruhigung. Das wäre mein zweites Geheimnis. Aber ein Geheimnis am Abend muss reichen, finde ich.«
Aber wenn ich dir gar nicht von Nutzen sein kann, dann wirst du meiner überdrüssig und dann lässt du mich vielleicht schon im nächsten Dorf zurück, wo man mich dann früher oder später wieder hinrichten will.«
»Mach dir keine Sorgen. Du wirst keine Schädel spalten müssen. Hab ich ja auch nie gemacht.«
»Aber wieso das denn?« Du heißt doch sogar Schädelspalter. Verrate mir dein Geheimnis.
Nein, Kleiner, heute nicht mehr. Aber ich gebe dir einen kleinen Hinweis. Schon mal drüber nachgedacht, warum ich immer Melonen mit mir rumtrag?
Mit diesen Worten beendete er seine erste Lektion, wuschelte seinem Lehrling durch die Haare und lächelte dazu in einer gelungenen Imitation von väterlicher Zuneigung. Ja, er hatte wahrlich ein sanftes Herz, dieser Orak-Schädelspalter.
They told me not to swear, and so what I'm doing now is being mean. It's metal. Anyway, when you're going to write an Irish folk song, the first thing you want to do is get this chord. It sounds really sad and ominous. It's called A minor. It's like this. Right? And then, obviously, because it's Irish folk, you want to really thump the shit out of that chord like this. You know, like, get your mad eyes on. You know, like you're gonna fight your ma. Right? Imagine this, right? You're raking towards an army checkpoint, right? And the only thing protecting you is a stolen Peugeot 306. Right? So then, lyrics-wise, right? What you want to do is... think of a year in the 1800s, right? You want to think about something the Brits did. Say it again, will it for you? You want to think about something the English did. Then you want to pick an Irish folk hero who tried to help the Irish by selling food, right? And you want to shorten his name down so like it makes it sound like you were mates with him. So if it was Michael Collins, you'd go, Big Mickey Collins, right? The last thing you have to remember is then to sing like somebody strangling a goose, right? Not just any goose, though. Like one that's been like, you know, corn-fed in cork and then thrown in the microwave live. And then you put all those things together and this is what you get, right?
It was 1840, Ballygarten, a snugget. The English brought the blight. And Big Dan O'Connell was selling chicken nuggets. But the weather was bucking shite.